Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext für das Osterfest ist uns in diesem Jahr vorgeschlagen die Geschichte nach Johannes 20, 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Amen. Liebe Gemeinde, in einem Gespräch über die Auferstehung fragte mich mal einer, was habe ich eigentlich davon, dass Jesus auferstanden ist? Typische Frage für unsere Zeit, könnte man denken. Man fragt immer, was bringt mir das? Trotzdem fand ich die Frage gar nicht so schlecht. War sozusagen eine Steilvorlage, um was über Jesus und die Auferstehung zu erzählen. Und es stimmt ja auch, was hätten wir von der Auferstehung, wenn es für uns gar nichts bedeuten würde? Wenn das nur so ein Ereignis wäre, irgendwann ist da mal einer auferstanden, ja, ja, ist ja ganz interessant, aber pff, was soll's. Da könnten wir zwar Ostern feiern, steht im Kalender, nettes Frühlingsfest, schön, die Sonne scheint, Ostereier, Osterhasen, wunderbar, aber das war's dann. Eigentlich kein Grund, sich richtig zu freuen, oder? Also fragen wir tatsächlich mal, was habe ich eigentlich davon? Was bringt uns die Auferstehung denn? Wir sehen hier in unserem Text die Maria. Ist nicht die Mutter von Jesus, sondern Maria aus Magdala oder Maria Magdalena, wie sie genannt wird. Jesus hatte 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Und seitdem gehörte sie zu den Jüngerinnen, die Jesus folgten. Ja, es gab neben dem 12er-Kreis, dem engeren Kreis der Jünger, auch Jüngerinnen. Lukas 8, am Anfang können wir das nachlesen. Und diese Maria Magdalena hat eine ganz besondere Erfahrung mit dem Auferstandenen gemacht, lesen wir in unserem Text. Natürlich sehen unsere Erfahrungen anders aus, aber manches können wir auch erleben. Was Maria hier erlebt, kann sozusagen ein Modell sein. Ein Modell sein, wie können wir dem Auferstandenen begegnen. Dass diese Maria eine besondere Bedeutung hat, wird auch bei Johannes besonders dadurch unterstrichen, dass sie hier die einzige Frau ist, die zum Grab geht. Jetzt könnte einer sagen, ach, was für ein Widerspruch, in anderen Evangelien sind es mehrere Frauen, bei Matthäus 2, bei Markus, Text haben wir eben gehört, sind es 3, bei Lukas sind es auch 3. Aber es ist kein Widerspruch. Johannes greift sich sozusagen wie mit einer Lupe eine Frau raus, die Maria, um an ihr sozusagen beispielhaft zu zeigen, so sieht die Begegnung mit einem Auferstandenen aus oder so kann sie aussehen. Übrigens steht auch in den anderen Evangelien Maria Magdalena bzw. Maria aus Magdala an der ersten Stelle. Also das unterstreicht nochmal ihre Bedeutung. Also sozusagen ein Modell, sie kann uns zeigen, was es bedeuten kann, Jesus zu begegnen, dem Auferstandenen. Schauen wir das uns an. Maria weinte, steht hier am Anfang unseres Textes. Gleich zweimal steht das in Vers 11. Sie weinte, richtige Tränen. Jesus war ihr sehr wichtig geworden. Und nun ist er auf einmal weg. Wer schon einmal einen Menschen verloren hat, der ihm wirklich wichtig war, der kann das nachempfinden, wie das ist. Auf einmal ist da eine gähnende Leere. Man fragt sich, wie geht mein Leben jetzt weiter? Und es war ja nicht nur so, dass Jesus gestorben ist. Es war ja ein gewaltsamer Tod gewesen. Sie haben ihn gefangen genommen. Sie haben einen kurzen Prozess mit ihm gemacht. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, ihn gefoltert. Grausam sowas. und ich mir vorstelle, dass ein Mensch, den ich über alles liebe, so etwas durchmachen muss, könnt ihr euch vorstellen, ein bisschen vorstellen, wie es der Maria ging, als sie da zum Grab ging? Jeder Schritt ist von Tränen begleitet. Und mancher von uns kann das besonders gut verstehen, wenn man gerade selbst vor kurzem vielleicht einen Menschen verloren hat. Es ist gut, dass in der Bibel die Tränen nicht verschwiegen werden. Da begegnen uns Menschen, die weinen so wie wir. Da sind Menschen verzweifelt, so wie wir manchmal. Aber die Tränen von Maria sind nicht das Letzte. Sie begegnet zunächst zwei Engeln. Engel kommen im Neuen Testament recht selten vor, aber klar ist, es gibt sie. Sie sind Diener Gottes. Sie sind nicht, wie das heute oft geschieht, selber Wesen, die man anbetet. Nein, sie sind Diener, die zu Gott hinweisen, die Gott helfen. Und sie bereiten hier sozusagen die Begegnung mit Jesus vor, indem sie Maria fragen, Frau, warum weinst du? Diese Frage soll Maria zur Besinnung bringen. So fragt Gott sie und dich vielleicht auch manchmal, warum weinst du? Warum lässt du dich so runterziehen? Warum machst du dir solche Sorgen? Warum hast du so viel Angst? Dann die Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Zuerst erkennt sie ihn nicht. Sie denkt, das ist der Gärtner. Der hat Jesus den Leichnam irgendwo abtransportiert. Und erst später merkt sie, es ist Jesus. Das ist auch den anderen Jüngern so gegangen. Nicht viele kennen die Geschichte, wo zwei Jünger unterwegs waren zu einem Dorf, das hieß Emmaus in der Nähe von Jerusalem. Die waren so frustriert, dass sie dachten, nur weg hier. Nicht? Dann kam ein Dritter, ging mit ihnen, das war Jesus, aber auch sie erkannten ihn nicht. Wie ist das zu erklären? Offenbar waren sie so gefangen in ihrer Trauer, dass sie das gar nicht für möglich hielten. Jesus ist auferstanden, er lebt. Geht gar nicht, kann nicht sein. Und wenn man irgendwas gar nicht für möglich hält, dann kann das vorkommen, dass man jemanden auch gar nicht erkennt. Ich muss zugeben, mir ist das sogar schon mal bei meiner Tochter passiert, dass ich sie nicht erkannt habe. Peinlich. Vielleicht gibt es das bei Ihnen und bei dir auch manchmal, dass Jesus da gewesen ist, dir ganz nah gewesen ist und du hast es gar nicht gemerkt oder nicht geglaubt. Vielleicht warst du so in schweren Gedanken, dass du gedacht hast, also mir kann niemand mehr helfen. Aber später, wo du auf die schwere Zeit zurückgeschaut hast, hast du gemerkt, Jesus war doch da. Er ist doch mitgegangen. Er hat mich doch getragen. Er hat mir doch Menschen geschickt, die mir geholfen haben. Er hat mir neue Freude gegeben, mir einen neuen Weg gezeigt im Leben, wie es weitergeht. Viele kennen die Geschichte von den Fußspuren im Sand, wo jemand auf sein Leben zurückschaut und sieht zwei Fußspuren, einmal die eigene, einmal die von Gott, aber da, wo es besonders schwer war, nur eine Fußspur. Und dann fragt er, hast du mich verlassen? Und Gott sagt, da, wo es dir besonders schlecht ging, habe ich dich getragen. Erinnere dich an die Zeiten, wo du ganz unten warst. Vielleicht hast du das auch erfahren, er hat dich getragen. Aber zuerst, wenn man so mittendrin ist, denkt man, er ist ganz weit weg. So wie Maria Jesus zuerst nicht erkannt hat. Aber er ist da. Und so möchte ich Ihnen und dir das zusagen. Er ist da, auch wenn du im Augenblick nicht spürst. Wenn du denkst, ich feiere zwar Ostern, aber irgendwie spüre ich nichts. Er ist trotzdem da. Am Schluss der Geschichte ist von Tränen nicht mehr die Rede. Da verkündigt Maria den Jüngern in Vers 18, ich habe den Herrn gesehen. Da hat sie bestimmt nicht mehr geweint. In Klammern, auch das war ein Weg. Wir haben eben in der Markus-Variante gelesen, dass die Frauen erstmal nichts erzählt haben. Also sie musste sich auch erst sozusagen durchringen oder durchringen lassen vom Heiligen Geist. Aber dann, als sie reden konnten, da war bestimmt die Freude da. Da hat der Auferstandene sozusagen die Tränen getrocknet, hat neue Freude geschenkt. Und wie ist das bei uns? So leicht ist das ja nicht. Wenn ich um einen Menschen trauere, dann kommt er ja nicht einfach wieder dadurch, dass Jesus auferstanden ist. Der Platz bleibt ja leer. Und wenn mir irgendwas schwer zu schaffen macht in meinem Leben, dann sind nicht alle Probleme auf einmal weggeblasen, nur weil heute Ostern ist. können unsere Tränen dann auch getrocknet werden? Ja, Jesus möchte auch Ihnen und dir Freude schenken. Nicht eine Freude darüber, dass es keine Probleme mehr gibt. Das werden wir auf dieser Welt nicht haben. Das kommt erst in Gottes neue Welt. Aber die Freude darüber, er ist da, er lebt, er ist darum auch für dich da. Er lebt auch in deinem Leben, wenn du ihm Raum gibst. Er trägt dich durch Schweres. Er hat den Tod überwunden und er gibt dir eine Hoffnung, die tiefer geht, die weiter geht als alle menschlichen Hoffnungen. So nach dem Motto, wird schon wieder, es kommt ein Lichtlein her und was auch immer. Nein, eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Das ist Jesus, das ist der Lebendige. Und auch wenn wir manches im Leben einfach tragen müssen, er ist dabei, er hilft. Woran erkennt Maria, dass Jesus mit ihr spricht? Nicht daran, wie er aussieht, auch nicht an seiner Stimme, sondern daran, dass er sie mit Namen anspricht. Maria, sagt er zu ihr, Vers 16. Und dann weiß sie, das ist Jesus. Und das zeigt uns, der Auferstandene, er spricht mit jedem ganz persönlich. Er sagt nicht nur, schön, dass ihr alle da seid, ich bin der Pfarrer. Er kennt dich. Er weiß, wie du heute hierher gekommen bist. Mit welcher Freude, aber auch mit welchen Sorgen. Er kennt deinen Namen. Übrigens, auch besser als der Pfarrer, mein Namensgedächtnis ist schlecht. Er weiß, wer du bist. In Jesaja 43, Vers 1 sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das war der Vers, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Ich war im Gottesdienst, kleiner Konfirmand, und dann muss man in den Gottesdienst gehen, wie das so ist, nicht, liebe Konfis? Ich weiß gar nicht mehr, was da los war in dem Gottesdienst, aber ich weiß noch, dieser Vers, der hat mich angesprochen. Da habe ich gemerkt, Gott meint mich ganz persönlich, so wie ich bin. Das war der Anfang im Glauben für mich. Da habe ich sozusagen, Gott, habe ich Jesus erkannt, so wie Maria Jesus daran erkennt, dass er sie beim Namen ruft. Und so lade ich Sie und dich mal ein. Stell dir doch mal vor, jetzt in diesem Augenblick, Jesus ruft deinen Namen. Er steht sozusagen neben dir und sagt, und jetzt setz deinen Namen ein, hier bin ich, ich bin für dich da. Er möchte dir zeigen, er lebt. Er lebt für dich. Er kann mit dir reden. Zum Beispiel durch die Bibel. Schön, liebe Sabine, dass du das so erfahren hast. Und so möchte er auch durch sein Wort, durch uns reden, heute Morgen und immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen. Die Sängerin und Künstlerin Nina Hagen beschreibt ihren Weg zum Glauben mit den Worten: Jetzt hat sich aber Christus bei mir gemeldet. Er hat bei mir Sturm geklingelt und gesagt, dass wir alle aus unserer Verdammnis-Albtraum aufwachen sollen. Ich wollte, musste mich taufen lassen. Nina Hagen lässt es offen, in welcher Weise Jesus Christus bei ihr Sturm geklingelt hat. Aber klar ist, er hat sie angesprochen. Eine ganz persönliche Ostererfahrung. Wenn der Auferstandene spricht, überleg mal, hat Jesus dich schon einmal persönlich angesprochen? Und das muss nicht heißen, dass du jetzt eine Stimme vom Himmel gehört hast, aber vielleicht hat er dich angesprochen durch ein Bibelwort oder in deinem Leben irgendetwas gezeigt oder dich einen bestimmten Weg geführt, dich beschützt, dich bewahrt, dich gerufen oder berufen. Ich habe das schon mehrfach erlebt in meinem Leben und kann nur bezeugen, Jesus lebt. Und wir können ihm antworten. Können ihm alles sagen. Denn wenn Jesus auferstanden ist, wenn er lebt, haben wir ein Gegenüber, haben wir einen Gesprächspartner. Der auferstandene Jesus ist kein Denkmal. Ein Denkmal mag ja nett sein, aber ein Denkmal ist tot. Ein totes Denkmal bringt letztlich nicht viel. Aber Jesus lebt. Und so kannst du ihm alles sagen. Alles, was dich bedrückt. Deine Sorgen, deine Angst, deine Schuld. Und dann sagt er dir persönlich zu, ich weiß das. Ich weiß, was schiefgelaufen ist bei dir. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Und ich lebe, damit du leben kannst, für immer. Interessant ist, was Maria antwortet, als sie Jesus erkennt. Sie sagt nicht einfach, ach Jesus, schön, dass du wieder da bist. Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Sie sagt, Rabuni. Und das heißt Meister oder ganz genau mein Meister. Es ist nämlich eine Steigerung dieses Wortes der gewöhnlichen Anrede Rabbi und drückt eben so eine ganz besondere persönliche Verbindung aus. Maria spürt, Jesus ist mehr als ein guter Freund oder ein Vorbild. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Herr, er ist der Lehrer. Und wenn Jesus mich anspricht, dann merke ich das. Er ist nicht irgendjemand, er kommt direkt von Gott. Und so kann ich durch Jesus einen direkten Draht zu Gott haben. Eine Hotline, könnte ich sagen, 24 Stunden, 24/7. Und ich kann immer wieder erfahren, er hört mir zu, er spricht mich an, er lässt mich nicht allein, weil er auferstanden ist. Gäbe es keine Auferstehung, gäbe es keine Erfahrung mit Jesus. Etwas seltsam erscheint uns vielleicht, dass Jesus zu Maria in Vers 17 sagt hier, rühre mich nicht an. Da kann man fragen, ja, warum denn nicht? Und mancher Bibelleser fragt sich dann, ja, gerade ein paar Verse weiter, da ist doch die Geschichte von Thomas, dem Jünger, der so seine Zweifel hat, und dem sagt Jesus, reiche deine Hand und lege sie in meine Seite. Der durfte ihn also anfassen. Warum der Thomas und Maria nicht? Ist er frauenfeindlich oder so? Nein. Also es kann ja nicht sein, dass Jesus einfach unberührbar war, so prinzipiell. Sonst hätte Thomas ihn ja nicht anfassen dürfen. Wo ist der Unterschied? Maria wollte offensichtlich Jesus anbeten. Das lesen wir, es ist immer gut, immer die Parallelstellen zu lesen. Matthäus 28,9 heißt es, dass sie mit den anderen Frauen vor Jesus niederfiel, um seine Füße zu umklammern. Rühr mich nicht an, heißt also an dieser Stelle, nicht ganz allgemein, fass mich nicht an, sondern im Sinne von bete mich nicht an. Ja, warum denn nicht, fragt jemand. Jesus wollte offensichtlich erst als Herr nach der Himmelfahrt angebetet werden. So lesen wir es ja auch in Vers 17, wo es dann heißt, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also bis zur Himmelfahrt ist sein Machtantritt sozusagen noch nicht vollständig. Jetzt aber, Himmelfahrt ist gewesen, können wir Jesus anbeten, sollen wir ihn anbeten, ihm die Ehre geben, denn er ist der Lebendige, er ist der Auferstandene. Wir hatten im letzten Jahr eine Familienfreizeit in Bad Marienberg. Der Name passt auch dazu, dass wir auf Maria schauen heute. Nächstes Jahr übrigens ist wieder eine geplant, Ende April, schon mal vormerken. Und wie sind Tina und ich auf diesen Ort gekommen? Wir haben mal auf Einladung des Jugendherbergswerks 2 Tage dort verbracht und haben uns alles angeguckt und mal gefragt, was kann man so mit Familien da alles machen? So waren wir gut vorbereitet auf die Freizeit und konnten fröhlich die Familien dahin mitnehmen. Und das kann uns ein Beispiel sein für das, was Jesus getan hat. Er ist auferstanden, aber nicht, um sich von uns zu verabschieden und zu sagen, jetzt sehe ich euch nicht wieder, sondern er möchte, dass wir letztlich auch dahin kommen, wo er ist. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, sagt der Vers 17. Damit sagt er, mein Weg zum Vater, mein Weg zu Gott, das ist auch euer Weg. Auf euch wartet eine herrliche Zukunft. Und so deutet uns Jesus sozusagen an, was er vorbereitet hat. So wie wir in Bad Marienberg waren und da den Leuten erzählen konnten, ja, das sieht so und so aus, da kann man zum Tierpark gehen und das machen, so sagt Jesus, ich habe den Tod besiegt, ich schenke euch ein neues Leben und mache euch sozusagen den Mund wässrig, glaubt doch daran, kommt doch mit dazu, seid mit dabei. Das ist der entscheidende Trost, wenn wir auf den Tod schauen und auch wenn wir dem Tod auf schmerzliche Weise begegnen. Ob es nun darum geht, dass wir uns selber fragen, wie geht es bei mir weiter, oder ob wir um Menschen trauern, die uns wichtig waren. Ich fand dazu den Bericht einer Christin, die von ihrer Mutter berichtet. Ganz früh am Ostersonntagmorgen machte sich meine Mutter auf. Während einer langen, schweren Krankheit hatte sie monatelang ihre Wohnung nicht verlassen können. Nun aber trieb sie eine doppelte Sehnsucht. Sie wollte die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof miterleben und am Grab ihres Mannes sein. Sie wollte Jesus als den Sieger über den Tod mit anderen feiern und frische Blumen als Zeichen des Lebens an den Ort des Todes bringen. Gott aber hat ihre Sehnsucht tiefer und wunderbarer erfüllt, indem er sie auf dem Weg zum Friedhof heimrief. Ihr Herz hörte auf zu schlagen, sie sank um und war tot. So erlebte sie eine größere Auferstehungsfeier und ein viel tieferes Wiedersehen mit ihrem Mann. Ihr von Krankheit und Alter gezeichneter Leib wurde verwandelt und dem verherrlichten Leib von Jesus gleichgestaltet. Gott hat meine Mutter, so schreibt diese Christin, in seiner Fürsorge so gnädig heimgesucht, so liebevoll zu sich genommen, so bedeutungsreich hinausgeführt über alles Irdische und hineingenommen in das ewige Leben. Sie kam zum Friedhof, aber nicht mehr mit Schmerzen. Sie kam zur Auferstehungsfeier, aber mit der himmlischen Gemeinde. Sie kam zu ihrem Mann, aber nicht mehr mit Tränen und Blumen, sondern in unaussprechlicher Freude. Gott wird ihre Tränen abwischen. Soweit der Bericht dieser Christin. Er macht nochmal anschaulich, ganz konkret deutlich, was für eine großartige Hoffnung die Hoffnung auf die Auferstehung ist. Der Tod muss nicht mehr die Endstation sein. Und darum ist Ostern das größte Fest der Christen. Denn das größte Problem des Menschen ist letztlich der Tod. Alle anderen Probleme lassen sich irgendwie tragen, vielleicht irgendwie lösen. Aber beim Tod müssen alle Menschen früher oder später kapitulieren. Die Todesrate beträgt immer noch 100%. Wie schön, dass Jesus dieses Todesproblem gelöst hat. Er verspricht eine großartige Zukunft. Für wen? Erinnern wir nochmal an unser Beispiel von der Familienfreizeit. Wenn Jesus uns mitnehmen möchte in das Leben in der Auferstehung, dann ist das so, als ob wir eingeladen werden zu einer Freizeit. Wir können sozusagen Teilnehmer sein. Wie sind wir Teilnehmer? Indem wir uns anmelden und sagen, wir sind mit dabei. Übrigens, Essen fragt, ist noch ein paar Plätze sind noch frei. Klammer zu. Auf eine Freizeit kann man nur mitfahren, wenn man sich anmeldet. Mancher sagt, ach nee, ich fahre lieber auf eigene Faust. Und so machen es viele Menschen auch bei Jesus. Sie leben lieber auf eigene Faust. Ich nehme mein Leben lieber selbst in die Hand. Ja, ich bin vielleicht getauft, konfirmiert und so. Ja. Übrigens verstehen das manche falsch im Glaubensbekenntnis. Im Nizänischen, das wir gerade gesprochen haben, heißt es ja, die Taufe zur Vergebung der Sünden. Heißt nicht, dass alle, die getauft sind, deswegen automatisch Vergebung kriegen, sondern vorausgesetzt ist hier Taufe und Glaube vom biblischen Zusammenhang in Apostelgeschichte 2. Wen das interessiert, spricht mich gerne nochmal an. Klammer zu. Aber klar ist, Jesus zwingt niemanden, so wie niemand gezwungen ist, auf eine Freizeit mitzufahren. Aber Jesus lädt ein. Und so ist die Zukunft, die Jesus verspricht, ein Angebot an uns alle. Aber dabei sind wir nur, wenn wir das Angebot auch annehmen. Wenn Jesus eben auch mein persönlicher Herr und Meister ist, so wie Maria es sagt. Rabuni. Ostern, so könnte man sagen, ist sozusagen ein Anmeldetermin zur Freizeit von Jesus, zum ewigen Leben mit ihm. Und darum ist das so wichtig, dass viele Menschen von ihm erfahren. Maria bekommt den Auftrag, Vers 17, zu den Jüngern zu gehen, ihnen was davon zu erzählen. Und so wird sie zur ersten Zeugin der Auferstehung. Ja, die erste Zeugin der Auferstehung ist eine Frau. Gott gebraucht auch Frauen, um von ihm zu erzählen. Und so kann Ostern eine Ermutigung sein zur Mission. Weil es so wichtig ist, dass alle dies erfahren, der Jesus lebt und du kannst auch leben mit ihm. Wo können sie, wo kannst du in den nächsten Tagen, vielleicht am Tisch in der Familie oder wo auch immer, ein Zeuge für den Auferstandenen sein, so wie Maria. Jesus zeigt uns heute noch einmal neu, er lebt. Er ist bei uns ganz persönlich, er trocknet die Tränen, er spricht dich persönlich an, zeigt dir seine Liebe, er lädt dich ein zu einer großen Zukunft. Du kannst dich sozusagen anmelden bei ihm zum ersten Mal oder als Bestätigung. Und so können wir im Gebet heute sagen, Herr, du sollst mein Herr und Meister sein. Danke, dass du lebst. Danke, dass ich mit dir leben kann für immer. Und dann können wir uns fest darauf verlassen. Wir feiern nicht nur heute Ostern, sondern wir haben die Auferstehung als unsere Zukunft. Auch wir werden leben für immer. Und so haben wir, glaube ich, viel zu sagen, wenn uns vielleicht auch jemand fragt, was habe ich denn von der Auferstehung? Und wir können fröhlich Ostern feiern. In diesem Sinne, gesegnete Ostern. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du lebst, dass du auch heute lebst, für mich, für uns. Und dass du uns einlädst, für immer bei dir zu sein. Wir wollen neu an dich glauben. Du sollst unser Herr sein. Amen.
Himmlischer Vater, wir feiern Ostern und wir haben allen Grund dazu. Du hast uns das Kostbarste, völlig ohne Gegenleistung geschenkt, deinen Sohn Jesus. Du bist als Mensch zu uns gekommen, als sündenfreier, heiliger und doch uns gleicher Freund. Fühlst, wie wir fühlen, leidest, wie wir leiden und empfindest, wie wir empfinden. Und du hast dich in deiner Liebe zu uns geopfert, hast unsere Schuld bezahlt. Herr, wir danken dir für deine Liebe und für deine Gnade. Und deine Gnade haben wir so nötig. Bitte, Herr, schaff in uns Raum für dich. Wir bitten, dass wir den Raum geben, der dir zusteht und dir gebührt. Wir bitten, dass wir nicht bleiben, wie wir sind. Lege du in uns den Geist der Veränderung, der Vergebung und der Liebe. Mach unsere Herzen weich dafür. Herr, wir bitten dich, dass wir wirkliche Nachfolge lernen, dass wir lernen, an und bei dir zu bleiben, dir verbunden zu sein im Gebet, im Wort und in der täglichen Anfechtung. Sei du unser Fels und unsere Zuflucht und schaffe du in uns Veränderung. Herr, wie oft schieben wir Dinge vor, sind andere Dinge scheinbar so viel wichtiger und dringlicher als du. Ich bitte dich für uns, für unsere Gemeinde, dass du dein Feuer in unseren Herzen neu entfachst und uns die Nähe zu dir so wichtig machst wie das Atmen oder Essen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst, um Vergebung zu bitten und Vergebung zuzulassen. Ich bitte dich um Heilung, wo Vertrauen in deine Macht und zu anderen Menschen nicht mehr da ist. Bitte verändere du unsere Sicht auf Dinge und auf Menschen. Hilf uns, durch deine liebenden Augen zu sehen und daraufhin unser Denken und Handeln auszurichten. Vergib uns da, wo wir uns viel zu sehr an der Welt orientieren, und hilf uns, unsere Sünden und Begierden zu bekennen und durch dich Vergebung und wirkliche Heilung zu erfahren. Dies bitten wir in deinem heiligen Namen. Amen.
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in die Osterzeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.